die durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit Carlo und Soli.
Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Trash Podcast. Ich bin der Carlo und wie immer an meiner Seite meine linke Arschbacke, der Pascal. Hallo Pascal.
Hallo Carlo.
Hallo.
Sehr nett, sehr nett.
Ja, ja. Ich passe gleich die Begrüßung unserem heutigen Filmniveau an, habe ich mir gedacht.
Ja, ich merke das schon.
Pascal, wie ist es dir seit der letzten Ausgabe denn ergangen? Alles gut soweit?
Ja, alles soweit gut. Wir haben haben wir ja beim letzten Podcast schon angesprochen, unser Arbeitspensum ja um 1000% gesteigert. Deswegen, es hat sich nicht viel geändert. Ich warte immer noch weiterhin auf meinen Podcast, auf meinen Umzug.
Okay, dein Podcast ist hiermit eingetroffen.
Der ist schon mal da, richtig. Ja. Nein, auf den Umzug und die Zeit nutze ich mit Filmen, mit Podcast und mit Liebe, wie sich das gehört.
Das ist wunderschön, ja. Ja, Filme werde ich den Monat wahrscheinlich weniger gucken, weil mich Last of Us 2 auf Trab hält. Aber ich bin guter Dinge, dass ich da relativ fix durchkomme.
Ja, das ist ein ordentlicher Zeitfresser.
Ja. 35 Stunden, wenn man alles macht.
Eieieiei.
Aber gut. Nun ja, hält mich aber nicht davon ab, unsere Podcast-Filme zu gucken.
Mhm.
Und wir haben uns ja für diese Ausgabe wieder gedacht, machen wir wieder eine XXL-Bombe draus.
Ja.
Und besprechen gleich drei Kracher. Dieses Mal werden wir uns mit Harte Jungs aus dem Jahr 2000 beschäftigen. Mit Time Machine aus dem Jahr 2002 und zu guter Letzt mit Roland Emmerichs 10.000 BC aus dem Jahr 2008.
Ja, was soll man dazu sagen?
Bunte Mischung.
Bunt.
Ja, bunt.
Sehr bunt, sehr bunt.
Lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten mit Harte Jungs chronologisch im Jahr 2000.
Wenn der Mann von der Frau erregt wird,
weil er diese Frau ganz doll lieb hat,
dann schießt ganz viel Blut runter in seinen Lulu.
Harte Jungs. Eine Bernd Eichinger Produktion.
Meine Frage gleich an dich. Wann hat dein Penis das erste Mal mit dir gesprochen?
Ich sag einfach mal, wenn ich den Film das erste Mal gesehen habe.
Genau, ja.
Ich weiß noch, dass dieser Film damals, als der rauskam, war ich noch zu jung, da war ich 9. Oder nee, da war ich erst 8. Und es war trotzdem so ein bisschen Thema bei uns auf dem Schulhof. Harte Jungs musste man damals gesehen haben, auch wenn man das alles noch gar nicht so richtig gecheckt hat. Und ich habe dann gewartet, bis dieser Film auf DVD erschienen ist. Und weiß noch, dass ich dann bei einem Videothekenausverkauf, beziehungsweise bei Videothek hat halt Filme verkauft, und da war der bei. Dann habe ich mir den gekauft, habe ihn mir dann abends angeschaut und habe gedacht, boah, ja, jetzt hast du einiges gelernt. Jetzt weißt du, was die Frauen wollen und du bist ganz normal und genau.
Also
ich glaube, dass das, so wie das halt ist, wenn man den mit 10, 11 guckt, ne?
Ja.
Schon faszinierend.
Ja. Ich war ja im passenden Alter für den Film damals. Ich habe 14 war ich. Und habe ihn zu meiner Schande, ist mir jetzt eben wieder eingefallen, wie ich ihn geguckt habe. Ich war sogar 2-mal im Kino.
Weil er so gut war.
Ja, also ich habe die dunkle Erinnerung, dass die Kinos voll waren damals. Also
Der war sehr erfolgreich.
Ja, der war sehr erfolgreich. Also Samstagnachmittag, 15 Uhr Vorstellung, Bombe, voll.
Mhm.
Und auch beim zweiten Mal, wie ich drin war, kann ich mich entsinnen, dass das Kino bis zur letzten Reihe ausverkauft war.
Ja.
Waren natürlich andere Zeiten und er kam natürlich im passenden Moment ins Kino, weil ja im Januar erst American Pie diese Teenie-Komödienwelle wieder losgetreten hatte.
Ja,
und
diese etwas schlüpfrigere.
Ja, und das war natürlich dann die deutsche Antwort auf American Pie.
Genau. Wie fandest du ihn damals?
Ich glaube, ich konnte mich über den Humor recht gut beäumeln. Und war vor manch einer oben ohne Szene, ja gut, viel sind's nicht,
Aber Andrea Sawatzki zieht ein paar Mal blank.
Durchaus beeindruckend.
Ja, sehr, sehr.
Aber ist ja mit 14 auch.
Ja, ist auch heute noch in Ordnung. Darf man immer noch schön finden.
Ja, ja.
Gut, ich würde mal sagen, dass ich dann einfach eben die Inhaltsangabe vorlese. Ja,
bitte.
Für alle Zuhörer, die den Film nicht kennen sollten. Ich hoffe, das sind ein paar. Okay. Als Florian eines Morgens erwacht, spricht plötzlich sein bestes Stück zu ihm. Gemeinsam mit seinen Freunden Schumi, Dirk und insbesondere Red Bull, der sich nach eigener Aussage in der Frauenwelt bestens auskennt, versucht er, die Situation zu meistern. Seine Eltern hingegen können Flo mit ihren Aufklärungsversuchen nicht weiterhelfen. Sofort am ersten Tag verliebt Flo sich in die Schulschönheit Leonie, die Freundin des berüchtigten Schulpsychopathen Kai. Gemeinsam mit Red Bull studiert Florian das Kamasutra, absolviert ein BH-Geschicklichkeitstraining in der Dessous-Abteilung eines Kaufhauses mit anschließender Feldstudie an den Umkleidekabinen und führt ausgedehnte Telefongespräche mit sachkundigen Sexline-Ladies auf Kosten der Kreditkarte seiner Mutter. Über seine Verliebtheit zu Leonie vergisst Flo seine beste Freundin Lisa völlig. Da ist alles drin. Da ist alles drin.
Alles fürs Bravo-Publikum.
Ja, und für die Pubertät. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich diesen Film jetzt mal wieder gesehen habe und mich daran erinnert habe, wie ich mich damals von diesem Film bestätigt gefühlt habe in meinem hormonellen Wahnsinn und wie ich ihn heute wieder gesehen habe und also ich dachte mir, naja gut, so richtig böse sein kann man diesen Film ja nicht.
Nein.
Er hat ja auch irgendwie ein bisschen was Naives und Liebenswertes. Und ich hatte jetzt auch gar nicht mal so das Gefühl, dass der Film sich unbedingt sehr lustig über seine Figuren macht.
Nee, also er ist eigentlich von seiner Handlung und von seinen Figuren her eben, ja, er trifft die Zielgruppe einfach,
ja.
Über die er was erzählen will. Also da erkennt man sich als 14-jähriger Jugendlicher oder so auf jeden Fall wieder. Ne? Und wenn man jetzt sieht, mit über 30, denkt man sich, ja, zum Glück habe ich die Pubertät überstanden.
Ohne Todeskarnickel.
Ohne Todeskarnickel, ja.
Ja, also ich bin ja ganz, ganz, ganz großer Fan immer noch von American Pie.
Ja.
Der ja für mich das Bravourstück hinkriegt, also der schickt seine Protagonisten ja wirklich von einer Peinlichkeit in die nächste und diese Peinlichkeiten sind so extrem, dass du dich eigentlich in der Schule davon niemals wieder erholen würdest. Man denke da zum Beispiel nur an diesen Webcam-Unfall und so weiter und so fort. Und dieser Film schafft es ja trotzdem, seine Figuren ernst zu nehmen und ihre Sehnsüchte und ihre Ängste und so weiter, was ich ja wirklich immer ganz toll finde bei American Pie. Bei Harte Jungs ich würde nicht sagen, dass es genauso ist. Allerdings habe ich, wie ich eben schon gesagt habe, ich finde nicht, dass der Film auf seine Figuren herabblickt. Aber die Figuren sind halt nicht so schön und auch nicht so ikonisch ausgearbeitet wie zum Beispiel bei American Pie, weil da hast du ja wirklich Charaktere, die dich irgendwie immer begleiten werden, weil die ja so ikonisch sind. Allein Stifler, ne?
Ja.
Oder auch Jim oder Jim's Dad. Sind ja alles Kultfiguren. Und ich muss sagen, wenn ich über Harte Jungs nachdenke, würde mir wahrscheinlich in 2 Wochen schon nicht mehr einfallen, dass der Hauptdarsteller, der Tobias Schenke, dass der Florian heißt.
Ja, da bleibt eher Axel Stein als Red Bull noch hängen.
Genau, der so ein richtiger Atze ist, ne?
Ja. Man denke nur an die Eröffnungssequenz mit der Schlumpfinentheorie.
Wobei die ja schon echt Kult ist, ne?
Ja.
Die ist wirklich Kult. Also da muss man Harte Jungs lassen. Also es ist nicht viel von diesem Film geblieben. Der spielt gar keine Rolle mehr. Der wird auch kaum noch thematisiert. Viele werden überrascht sein, dass wir den Film jetzt hier reingenommen haben. Überrascht sein, dass sie den Film überhaupt mal gesehen haben, wahrscheinlich auch. Und wieder vergessen haben. Aber
wobei er natürlich damals, wie schon gesagt, man hat es ja gesehen, was im Kino los war. Der war schon damals in, ne?
Also das war ein Hit. Definitiv, das war das nicht sogar der erfolgreichste deutsche Film des Jahres?
Ich denke. Oder war das Anatomie, weil der lief ja im selben Jahr.
Ja, einer von den beiden auf jeden Fall. Aber das ist so ein Film, der halt nicht in Erinnerung bleibt.
Ja.
Aber ganz, ganz ehrlich, also ich habe jetzt keinen Gag mehr erwischt, der mich heute noch zum Lachen gebracht hat.
Nee, natürlich, aber du bist ja auch etwas...
Nee, älter. Aber Das ist aber auch das Gute an American Pie, ne? Der hat halt immer noch so Gags, wo du auch heute noch drüber lachen kannst.
Ja.
Und halt auch Figuren, die du lieb haben kannst. Also der Tobias Schenke, dieser Florian, die Hauptfigur, die ist nicht unsympathisch.
Nee.
Aber der hat halt kein Charisma, finde ich.
Nee. Ja, es war da der Versuch vom deutschen Kino gleich das amerikanische Kino, das so erfolgreich dann eben mit diesen Genre-Dingen wie Scream, dafür dann Anatomie und eben American Pie, dafür harte Jungs da eben auch Kasse zu machen.
Hat ja geklappt.
Wie es immer so ist mit dem deutschen Film. Ja, sie könnten es vielleicht, aber sie kriegen es irgendwie nicht richtig hin. Es fehlt halt irgendwas, damit es sich festsetzt in deinem Gedächtnis.
Ja, aber das stimmt.
Harte Jungs ist kurz und knackig, da mit seinen 79 Minuten. Du kannst ihn wegschauen ohne Probleme. Du weißt, was er dir erzählen will. Du kannst ihm nicht böse sein. Letztlich erkennst du natürlich die Schwächen, aber
ja
es ist halt einfach, ja.
Ja, es ist halt auch wieder so, dass du dann wieder so eine ganz klassische Liebesgeschichte eigentlich hast. Ne? Also so wirklich, dass der Film mal so richtig auf die Kacke haut und man sich mal so richtig traut und so, mal so richtig in diese pubertären Irrungen und Wirrungen zwischen den Beinen da mal Vollgas gibt. Das hast du ja eigentlich auch nicht. Also im Prinzip hast du ja nur eine Geschichte über einen Typen, der quasi seine Sexualität entdeckt, aber diese Sexualität wohl doch erst ausleben kann mit der Person, die er liebt und nicht die Person, die er geil findet. Was ich immer so ein bisschen, weiß ich nicht, das ist immer so ein bisschen lustfeindlich, das mag ich nicht so.
Das ist
gefällt mir nicht.
Ist an der Realität vorbeigeschossen.
Ist nicht meine Realität.
Wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich nicht von vielen Menschen auf diesem Planeten, weil es ist halt, es ist, wie es ist. Ne?
Und, ja, es ist, wie es ist.
Wir wissen es und es ist natürlich vielleicht einfach auch deswegen so, damit du den jungen Publikum da etwas Werte vermittelst.
Ja, es muss ja auch nochmal moralisch ein bisschen wertvoll sein. Es ist klar, es ist auch eine Bernd Eichinger-Produktion, also da war auch eine große deutsche Produktion einfach. Ne?
Ja.
Und der Marc Rotemund, da muss ich mal gerade gucken, ob ich da, da habe ich sogar noch, was habe ich denn von ihm noch gesehen? Sophie Scholl, die letzten Tage, okay, der hat also auch biederes Historienkino aus Deutschland gemacht. Pornorama mit Tom Schilling.
Ja.
Kennst du den?
Ja, den finde ich.
Der ist ganz nett, ne?
Ganz, ganz unterhaltsam. Vor allem, weil die internationalen Hofer Filmtage drinnen vorkommen, ne, aus meiner Heimatstadt. Und Heinz Badewitz, der leider verstorbene Festivalleiter, da einen Gastauftritt hat.
Ah, okay.
Ja.
Marc Rotemund ist jetzt für mich auch kein spannender Name im deutschen Kino, aber man, ja, spielt, ist auf jeden Fall noch da. Also wenn man so guckt, was der als letztes da noch für Hits hat, in Anführungsstrichen, Groupies bleiben nicht zum Frühstück, mein Blind Date mit dem Leben, dieses bescheuerte Herz, alles Publikumstreffer. Aber ja.
Ja.
Irgendwie ist er drollig.
Er ist Adios. Drollig.
Wenn ich ein Kind hätte, du kannst das eher nachvollziehen. Und wenn das 12 ist und sich harte Jungs anguckt und den geil findet, dann sage ich, verstehe ich. Ist okay. Ordnung.
Wobei ich da eher bei Eis am Stiel anfangen würde.
Ja, und American Pie.
Ja. Aber harte Jungs, ich meine, er ist jetzt auch nicht so absolut sexualisiert, was jetzt irgendwie so nackte Tatsachen betrifft. Er ist da eigentlich.
Da hast du ein paar Szenen. Also wenn Florian halt die Frauen sieht. Sag mal, es ist ja auch, ich will jetzt hier nicht in Fettnäpfchen treten, aber wenn man in der Pubertät ist und dann so langsam, in den Geschmack kommt vom
anderen Geschlecht.
Ja, oder je nachdem, auch vom gleichen Geschlecht, mir ist das egal, aber und dann die Säfte anfangen zu kochen, ich glaube, dann hat man auch nichts mehr anderes im Kopf, ne? Und irgendwie kann ich da so harte Jungs auch heute nicht mehr so richtig böse sein, wenn ich kann nicht sagen, das ist primitiv, das ist infantil, ist es halt, aber ich meine, wenn ich dran denke, wie wir beide in der Pubertät waren, wir waren primitiv, ne? Wir waren halt mit dicken Eiern unterwegs, ne? Ist doch so, oder nicht?
Ja, es ist natürlich, hast du Mädchen gleichen Alters dann mit anderen Augen gesehen. Es war sehr interessant einfach auch. Ja.
Ich kann mich auch noch erinnern, es kam dann auch ein Film, der versucht hat, das aus der Mädchenperspektive zu zeigen, oh ja. Der dann auch Mädchen,
ja. Habe ich nie den ersten gesehen, sondern nur den zweiten im Kino. Aber
gut. Hast du den ersten nie gesehen?
Den ersten habe ich nie gesehen, ich kenne nur den zweiten.
Dann wollen wir mal hiermit ankündigen, dass wir den auch mal irgendwann aufnehmen.
Ja, das können wir gern machen.
Ja.
Wir müssen ja Mädchen auch die andere Perspektive genau mal analysieren. Richtig? Können so wir gerne es tun.
Ja, machen wir das auch mal.
Ja, ja.
Ist was für nach dem Jubiläum.
Hm? Ja, und eine Fortsetzung gab es ja auch noch, ne, von Harte Jungs 2 Jahre.
Oh, später. Die ist ganz übel.
Die kenne ich auch nicht.
Oh, das wäre Mädchen und Knallharte Jungs. Es gibt ja auch Mädchen 2. Ja. Also Knallharte Jungs ist echt übel. Ich weiß noch, als der rauskam, ich glaube, das war 3 Jahre später ungefähr. Mhm. Bin mir nicht sicher. Da weiß ich noch, da musste ich Babysitten und mein Vater hat mich zur Videothek gebracht und hat gesagt, ich kann mir 2 Filme ausleihen. Und zu diesem Zeitpunkt war Knallharte Jungs neu draußen. Natürlich habe ich den direkt mitgenommen und war spitz wie Nachbars Lumpi, weil ich sehen wollte, wie die spannende Geschichte um Florian und Red Bull weitergeht. Und dann habe ich den gesehen und ich war sehr, sehr abgeturnt davon, weil der ist echt unangenehm. Also der ist echt sexistischer Scheißdreck. Und der geht dann auch so auf die Pipi-Kaka-Ebene.
Okay.
Aber ja, Trashcast ist für alles offen. Aber Harte Jungs ist im Gegensatz zu Knallharte Jungs echt der deutlich, deutlich, deutlich bessere Film. Und was nicht heißt, dass es ein guter Film ist, der ist nicht zeitlos. Das ist ja das erste Kriterium, wo man dann erkennt, ob ein Film wirklich gut ist, ob er zeitlos ist. Und er ist nicht zeitlos und er nutzt sich sehr schnell ab. Seine Gags sind auch nicht zeitlos. Also es ist halt so, was für einen hohlen Zahn. Gucken und vergessen.
Ja. Ich hätte an dieser Stelle dann auch nicht mehr dazu zu sagen.
Ja.
Fällt mir auch nichts mehr ein. Also.
Ja.
Wollen wir bewerten?
Ja, komm, wir bewerten.
Also, fang du an. Was verteilst du für Punkte von 1 bis 10?
Was geben wir denn mal? Sprechenden Dödeln.
Komm. Okay.
Wir sind ganz nah am Thema. Also ich würde 4 von 10 sprechenden Dödeln geben und ich würde sagen, ja, ich mache jetzt einen Doppeljoker. Ich würde sagen, der Film ist mittelmäßig. Für seine Zielgruppe ist der definitiv gemacht. Das ist auch alles in Ordnung und ist natürlich irgendwie so ein, wirkt wie so ein alter Altherrenwitz. Und ja, aber ich, wie gesagt, ich kann sowas nicht böse sein, weil ich das mich sehr gut an meine Pubertät erinnere. Und wie gesagt, also ja.
Ja. Ist okay. Halt so. Ja. Gut, hast du schon gesagt, mittelmäßig, ne?
Ja.
Genau. Ja, ich mach's kurz. Ich gebe den auch 4 sprechende Dödel von 10. Ich schließe mich einfach dir an. Für seine Zielgruppe einwandfrei. Ne? Mhm. Für mich jetzt mittlerweile völlig uninteressant und ja, vergessenswert. Ich sag mal, der ist gut schlecht. Dann machen wir jetzt im wahrsten Sinne des Wortes einen Zeitsprung. Und springen ins Jahr 2002 mit The Time Machine.
Wow.
Dem Remake des besagten Klassikers.
You have to fight. You have to resist.
Nothing will change the future.
You're wrong. I will change it.
Wann, Pascal, hast du den das erste Mal gesehen und wie hast du ihn empfunden?
Es müsste auf Premiere gewesen sein, als der dann neu war. Und meistens hatten ja die Filme irgendwie ihre TV-Premiere auf Premiere, sonntagsabends. Und ich glaube, da kam der Time Machine auch. Und ich glaube, da habe ich ihn mir dann auch angesehen. Und ich weiß noch, dass er mir damals sehr gut gefallen hat und ich ihn mir dann auch auf DVD geholt habe. Unspektakulär.
Ich habe ihn jetzt das erste Mal gesehen. Ich habe ihn über Prime geguckt jetzt mal. Ich habe ihn nicht in der Sammlung. Okay. Werde ihn mir jetzt auch nicht holen. Ich kenne zu meiner Schande das Original nicht. Das will ich ja demnächst mal nachholen. Der soll ja ziemlich gut sein.
Der ist wirklich gut. Also das Original ist wirklich sehr sehenswert.
Das soll ja ziemlich gesellschaftskritisch und
auch philosophisch.
Und philosophisch, ja, sein. Ja. Aber davon habe ich jetzt in diesem Remake nichts gemerkt. Ja.
Ja.
Genau. Also jetzt das erste Mal gesehen und ja, mich nicht wirklich mitgenommen. Leider Gottes. Also das Original. Ich bin gespannt, ich bin echt gespannt.
Der wird dir sehr gut gefallen. Also du hast ja auch sowas, der hat heute auch schon so ein bisschen so einen gewissen Trash-Appeal, allein durch diese Morlocks, wie die da damals aussahen. Ja, das wird dir schon gefallen und der ist auch, aber bevor wir darauf eingehen, liest doch erstmal die Inhaltsangaben.
Ja, das werde ich jetzt tun. Ich zitiere, der Wissenschaftler und Erfinder Alexander will beweisen, dass die Zeitreisen möglich sind. Ein persönlicher Schicksalsschlag verwandelt seinen Ehrgeiz in schiere Verzweiflung. Sie treibt ihn umso unerbittlicher an, seine Erfindung zu vollenden und in die Vergangenheit zu reisen, um dort dem Lauf der Dinge eine neue Wendung zu geben. Als er die von ihm konstruierte Zeitmaschine ausprobiert, wird der gute Hardy in die Zukunft katapultiert. Dort muss er entdecken, dass die Menschheit in zwei Lager gespalten ist, die Jäger und die Gejagten.
Ich sag mal so, ich mag das ja sehr gerne, dass der Film schnell zum Punkt kommt.
Ja.
Der kommt ja wirklich schnell zur Sache, der hat auch eine angenehme Laufzeit mit knapp über 90 Minuten, also der geht rein und raus wie nix. Und er ist nicht langatmig. Und ich muss auch sagen, Guy Pearce als Wissenschaftler Alex, hat mir auch gut gefallen, denn ich mag den Guy Pearce sehr gern. Ich finde, der wird oft zu Unrecht übergangen. Ist ein sehr guter Schauspieler und auch in der Rolle dieses Zeitreisewissenschaftlers, finde ich, ist er sehr gut besetzt. Allerdings war ich, vor allem wenn man sich dieses Remake mit dem Original vergleicht, was ja nochmal dann eine andere Story hat, doch ein bisschen überrascht, wie fantasielos der inszeniert ist.
Aha. Du hast jetzt den Vergleich, ne?
Den hab ich. Aber hätte ich auch so gesagt, weil ich finde, die Time Machine, da kann man aus dem Thema natürlich ganz viel und viel mehr rausholen.
Natürlich, aber das Buch ist ja von H.G. Wells.
Genau.
Ist ja eh bekannt für seine grandiosen Science-Fiction-Geschichten, Romane. Mhm. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Zeitmaschine da einiges hergibt.
Ja, definitiv. Also durch Zeitreise hast du ja irgendwie im Prinzip alle Möglichkeiten, ob Vergangenheit oder Zukunft. Wobei es ja in diesem Fall so ist, dass es nur um die Zukunft geht, weil der gute Alex ja die Zeitmaschine im Prinzip nur deswegen gebaut hat, um die Zeit zu kontrollieren und den Tod seiner Liebsten rückgängig zu machen. Und wenn man es mal eindampft, ist die Aussage, ja, man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Man muss das Schicksal so nehmen, wie es ist.
Ja, was ich ja eigentlich auch im Prinzip ganz gut fand.
Ja, ist richtig die Aussage. Ja. Der Weg dahin ist mir nur so ein bisschen, also wie gesagt, ich fand die Inszenierung von dem Simon Wells recht fantasielos. Ja. Er hat ein ikonisches Bild für mich persönlich, welches mich wirklich super beeindruckt. Das ist, wenn der Mond zerfällt. Das ist echt ein starkes Bild, nach wie vor. Erinnerst du dich, Carlo?
Ja.
Genau, denn es gibt nämlich einen Sprung in das Jahr 2030. Ja, 10 Jahre noch. Da werden versucht, Kolonien auf dem Mond zu bauen. Und bei den Sprengungsarbeiten gerät der Mond aus seiner Umlaufbahn und zerbricht. Und diese Mondsplitter, nenne ich es jetzt einfach mal, schlagen auf die Erde auf. Und da gibt es eine Einstellung, wo der Alex ungläubig zum Himmel schaut und du siehst, wie der Mond so langsam auseinanderbricht. Das ist wirklich das ist das Jahr 2037. Genau, der erste Halt ist 2030, wo er,
Naja. Ja, du hast ja angesprochen, du findest den ja ganz knackig, ne? Von seiner Laufzeit her, geht schnell voran.
Mhm.
Das ist ein Punkt, den mochte ich überhaupt nicht, weil ich fand, irgendwie, der soll mir mal hier schön langsam alles aufbauen. Ne?
Mhm.
Der Film. Und das ging mir zu schnell, weil ich immer dachte, der hat eigentlich so viel mehr zu erzählen und jetzt hetzt der hier. Ne?
Ja.
Und ich fand, dass er anfänglich, ich habe da immer so eher drauf gewartet, dass er da jetzt bei dieser, in dieser Zeit gleich rauskommt und mehr Zeit dort verbringt, in dieser Morlock-Zeit da.
Mhm.
War ja nicht, es ging ja erstmal mal hier dieser Stopp, dann dieser Stopp, ne?
Bis er dann, ja, es gibt 3 Stopps, glaube ich, ne?
Ja, und also irgendwie, ich fand diesen Aufbau einfach von Anfang bis zum Schluss höchst merkwürdig, irgendwie völlig zerstückelt, völlig zusammengeschnitten aus verschiedenen Versatzteilen, die dann irgendwie das Ganze ergeben haben. Ist mir jetzt nach Recherchen auch völlig klar, weil ja die Produktion dieses Films ja absolut wahnsinnig gewesen sein muss.
Oh, wirklich? Erzähl.
Ja, also da gab es wohl mehrere Verspätungen, wieder kreative Differenzen und der, wie heißt er mit Vornamen, der Herr Wells?
Simon.
Simon Wells, genau. Wurde ja dann von Gorbabinski letztlich noch ersetzt für einige Nachdrehs.
Oh, okay. Das wusste ich gar nicht.
Und da merkt man wieder, hier ist nichts aus einem Guss.
Mhm.
Und der hätte ja ursprünglich schon im Jahr 2001 starten sollen, der Film. Und hat sich dann eben durch diese ganzen Produktionsverzögerungen erst bis ins Jahr 2002 dann hingezogen. Wo er dann ja dann letztlich dann auch ins Kino kam.
Ja, ja. Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht, weil dieses Tempo ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Also ich mag es immer sehr gerne, wenn ein Film schnell zum Punkt kommt. Das gibt dann ein bisschen Geschwindigkeit und vielleicht lag es auch daran, dass ich das Original kenne und mir gedacht habe, ja gut, komm. Kommen wir schnell zur Sache. Ich weiß, warum du reisen willst. Leg mal los. Aber du hast natürlich auch recht. Es fehlt natürlich das emotionale Fundament, um wirklich mit dieser Figur, mit diesem Alex mitzufühlen und mitgerissen zu werden. Das ist absolut klar. Und die Zwischenstopps, die sind so, wie ich schon gesagt habe, so fantasielos. Also du hast halt einmal so eine total durchtechnisierte Zukunft. Dann hast du beim nächsten Zwischenstopp, wird die Rechnung dafür bezahlt, dass wir so viel versucht haben, dass wir zu weit gehen, was ja auch schon angedeutet wird zu Anfang von einem Kollegen von dem Alex, der sich denkt, ja, vielleicht gehen wir irgendwann zu weit und das ist ja eigentlich auch ein Thema, was das Original, womit sich das Original sehr beschäftigt, ob Fortschritt immer wirklich positiv sein muss, ist. Oh, ich bin ganz nervös, wenn ich über die Zeitmaschine spreche, du merkst es. Es macht mir Angst. Technik macht mir Angst.
Ja, 4K. Oh,
ob das wirklich immer positiv konnotiert sein muss, Fortschritt. Ja, und ich muss natürlich auch sagen, wenn er dann 800.000 Jahre in die Zukunft reist und quasi bei einem Volk ankommt, das lebt wie im Mittelalter oder quasi mittelalterlich, Mittelalter, Steinzeit meine ich, und quasi steinzeitlich lebt, fand ich jetzt auch nicht sonderlich spannend.
Nee, vor allem, da wird dann auch alles ganz schnell abgehandelt und der Film will dann nochmal Schauwert dem Angriff der Morlocks bieten.
Mhm.
Die Morlocks gucken lustig aus.
Ja.
Sie könnten finster und gefährlich ausgucken, aber irgendwie, also ich finde ihre Machart gut gemacht, da sie tatsächlich nicht digital sind oder also sind das eigentlich gar nicht digital.
Ja, das ist Masken und Kostüm, ja.
Maske und Kostüm, aber die Masken sind etwas schlecht getroffen. Also die gucken irgendwie aus wie, wie Mumien.
Mit Glubschaugen.
Mit Glubschaugen, ja.
Ja, und ich fand auch diesen Konflikt, der da jetzt irgendwie versucht wurde, das böse Volk von unten und das hat mir alles nicht zugesagt. Also das war keine
Ahnung. Ja, und da soll ja eigentlich der Originalfilm ja so toll sein, weil da hier von einer Zwei-Klassen-Gesellschaft die Rede
genau,
ist.
Genau, genau. Und ist
da,
wirklich
da wird ja jetzt in dem Remake ja überhaupt nichts irgendwie angesprochen oder irgendwie aufgezeigt. Das sind halt einfach diese Höhlenmenschen.
Ja, die leben da halt und die holen sich ab und zu mal einen Menschen, um ihren Hunger zu stillen und das war's.
Mehr wird da auch nicht erklärt.
Ja, und da gibt es auch diese Szene, wo Alex dann nach unten geht und auf den Obermorlock, gespielt von Jeremy Irons, es tut mir sehr leid dafür, trifft und dann auch nur diese Szene dafür da ist, damit er erkennt, ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, alles klar. Okay. Ja, das was erfahren über die Morlocks kann man in dem Remake nicht.
Nicht, ja. Stimmt. Also der Film lässt dich da völlig allein, weil er ja vielleicht dann hinten raus fehlt dann die Spielzeit auch einfach und dann muss man schnell zum Ende kommen irgendwie.
Ja.
Und
ja. Ja. Und das wirst du dann auch erleben, das ist im Vergleich zum Original, dass das ganz anders ist. Also ja, es ist im Prinzip auch, also beide Filme gehen vollkommen unterschiedlich mit der Zeitreisethematik um und mit welchen Themen sich da beschäftigt werden. Der erste Teil hat auch so eine schöne Leichtigkeit, während das Remake, so temporeich ich das auch fand, und ich, wie gesagt, ich kann nicht sagen, dass ich mich gelangweilt habe, aber ich habe mich unterfordert gefühlt. Und das Remake ist ja dann doch sehr ernst.
Ja, mir fällt nichts weiter dazu ein. Das ist auch wieder, es ist, ja, es ist ein Film, der mir völlig kalt gelassen hat, also.
Ja.
Man hätte vielleicht also ein tolles Remake daraus machen können, zeitgemäß.
Man hätte dann eine ganz tolle Geschichte über Verlust machen können und über die Akzeptanz von Vergänglichkeit. Man hätte da ganz viel reinbringen können. Man hätte dann auch einen total fantastischen Abenteuerfilm machen können mit tollen Bildern und. Ja. Aber wenn du mir jetzt sagst, dass die Produktionsgeschichte so schwierig war, dann verstehe ich das. Kann ich es irgendwo nachvollziehen, dass dieser Film jetzt letztlich so aussieht, wie er aussieht und warum er auch so kurz ist. Also, ja, hätte man deutlich mehr rausmachen können, natürlich.
Ja, ja. Definitiv. Also wirklich tolles Science-Fiction-Abenteuer mit einer Aussage.
Mit Tiefe.
Mit Tiefe, ja. Hätte geklappt, aber ja, es ist einfach vorbeigeschrammt.
Ja, es ist ein sehr oberflächlicher Film, der so versucht, aber es nicht schafft, so ein bisschen auf Blockbuster zu machen. Nee. Also dieser Simon Wells, ich weiß gar nicht, hat er noch irgendwas gerissen?
Ja, dann. Ich glaube eher, dass der dann mehr Drehbücher verfasst hat.
Milo und Mars hat er dann auch gemacht, war da auch so ein Mega-Flop. Ja. Prinz von Ägypten, Balto, Vier Dinos in New York, Feivel der Mauswanderer im Wilden Westen. Naja.
Gut, Animationsfilme.
Ja, und ja. Time Machine hat anscheinend auch einen Oscar für das beste Make-up, eine Nominierung jedenfalls bekommen.
Okay,
ja. Das, von mir aus.
Ja,
ich bleibe beim Original von 1960 mit Rod Taylor und Carlo, das lege ich dir jetzt auch ans Herz, das mal schnellstmöglich nachzuholen, das wirst du mögen. Und kommen wir zum Fazit einfach, oder?
Ja.
Wobei, ich muss doch was sagen.
Was?
Den Soundtrack von dem Klaus Badelt, den fand ich echt gut.
Ja, stimmt. Also
das muss ich echt sagen. Also dieses LOI, was es da gibt, dieses, mache ich jetzt nicht nach, sonst blamiere ich mich, aber das fand ich sehr stimmungsvoll.
Ja, war so einer der ersten großen Scores von Klaus Badelt.
Mhm.
Noch vor Fluch der Karibik. Und da merkt man, wenn man den Score hört hier, da ist Abenteuer drin, da ist Science Fiction, da ist das Blockbuster, ne? In der Musik. Und ja, aber die Bilder passen nicht ganz dazu.
Nee, also naja. Wobei der Klaus Badelt ja auch schon am Score von Gladiator beteiligt war, ne?
Ja, der war ja ein Schüler von Hans Zimmer und wenn man sich mit Filmmusik auskennt, weiß man, dass diese Truppe um Hans Zimmer rum, da hilft jeder jedem irgendwie aus und irgendwo ist eine Note von dem und vom anderen. Deswegen steht ja Hans Zimmer auch immer so in Kritik bei den echten Filmmusikfans, dass der gar nicht so viel selber macht. Aber es war schon immer so bei ihm und das war zu der Zeit Fluch der Karibik und Time Machine, da war das ja ganz, ganz wild da. Da liest du, wenn du dir mal von den Soundtrack-CDs die Credits durchliest im Begleitheftchen, da stehen ganz viele bekannte Namen von Komponisten, die ja eh immer mit ihm gearbeitet haben drin. Und da weißt du dann, naja, da wird der eine oder andere immer irgendwas beigesteuert haben.
Okay.
Liest man ja auch im Abspann, wenn man mal aufpasst. Aber gut.
Mm.
Ja, ich gebe mal die Wertung.
Mm.
Ich werde, was verteilen wir? 1 bis 10 blinde Morlocks.
Okay.
Also ich gebe den Film 4 blinde Morlocks. Ich finde ihn schlecht.
Und, wow.
Ja, ich finde ihn schlecht. Er geht mir so am Arsch vorbei einfach, dieser Film. Ja, wieder mit Potenzial gesegnet und macht nichts draus und funktioniert für mich nicht als wirklich guter Blockbuster oder Popcorn-Kino oder kurzweilige Unterhaltung, weil mir alles sowas von dermaßen wurscht ist.
Na gut.
4 Punkte, einfach uninteressant.
Okay. Ich würde dem 4,5 von 10 geben. Warum auch immer 4,5. Aber fand ihn also minimal besser als du. Und ich würde ihn mal wieder, wie eben schon, als mittelmäßig beschreiben. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Brett. Zum Brett aller Bretter.
Aller Bretter von einem Mann, den ich eigentlich sehr schätze. Aber ja, spring mal in die Steinzeit.
Where do they take them?
The mountain of the gods. No one has ever returned.
You are the one we were waiting for. You will free our people.
As one!
Wir waren das erste Mal gesehen und wie hat er dir damals gefallen?
Also, ich habe damals mitbekommen in den Nachrichten, dass dieser Film auf Platz 1 der Kinocharts war.
Boah.
Und dann habe ich geguckt, 10.000 BC, aha, Roland Emmerich, wow. Okay, wenn der raus ist auf DVD, den kaufst du dir sofort. Weil ins Kino wollte ich irgendwie nicht, keine Ahnung. Und ja, dann habe ich mir diesen Film angesehen damals und habe mir gedacht, ihr wollt mich doch verarschen. Denn das war eine Tortur, eine Qual, ein das war kein Film, das war ein Zustand, das war ein Verbrechen. Ich habe mich da durchgequält, das weiß ich noch. Und
ja.
Habe diesen Film dann ruhen lassen, bis heute.
Ja.
Bis zu diesem Podcast. Und Spoiler, es wird nicht besser.
Ja, da schließe ich mich an. Ich habe den damals im Kino gesehen. Ich, wie schon gesagt, ich mag ja Roland Emmerich, aber ich weiß auch, dass irgendwo, weiß ich nicht, er einen Verstand zwischendrin jetzt mal verloren hat, offensichtlich. Auch schon zu dieser Zeit. Ich schätze ihn doch eigentlich schon doch als einen Filmemacher, der eigentlich Kino versteht und ganz sympathisch immer rübergebracht hat, dass er eigentlich nur Blockbuster-Kino machen will, was ja völlig in Ordnung ist, weil er es ja eigentlich, ich sag mal, bis Godzilla Patriot für mich persönlich jetzt gebracht hat, ja.
Mhm.
Und dann, ja, so Day After Tomorrow, dann war dann schon, und dann kam
2012.
Ja, der kam dann nach 10.000 BC.
Ja, ja.
Mhm. Ja, und dann, also kam 10.000 BC und ich war im Kino und habe mir nur gedacht, was ist das bitte? Eine Studioproduktion mit dermaßen miesen Effekten, mit einer Geschichte, die ja so beschissen erzählt ist, dass man echt sich die Säbelzahntigerzähne ausreißen könnte. Ich war niedergeschlagen nach dem Kinobesuch und jetzt habe ich ihn wirklich das erste Mal wieder nach dem Kinobesuch gesehen und ich weiß, warum ich ihn jetzt so lange auch nicht mehr geguckt habe. Ich werde ihn wahrscheinlich auch nie wieder gucken. Also mein Sohn will mal Roland Emmerich Retrospektive machen oder so irgendwann. Also es war fürchterlich. Also gut.
Schließe ich mich an. Ich lese mal den Inhalt vor.
Ja, lese mal den Inhalt vor.
In grauer Vorzeit lebte der Höhlenmensch noch Seite an Seite mit dem mächtigen Mammut. Dile, ein junger Jäger eines entlegenen Bergstammes, hat die Liebe seines Lebens gefunden. Die wunderschöne Evole. Oder Evolet, eins von beiden.
Evolet, glaube ich.
Evolet. Doch darf er sie nicht zur Frau nehmen. Und als eine Rotte brutaler Krieger sein Dorf überfällt, verschleppen sie das Mädchen. Mit den wenigen Überlebenden bricht Dile auf, sie zu retten, und stürzt in ein gefahrvolles Abenteuer. Ja, sagen wir es mal so. Wir haben einen Film von Roland Emmerich, der in der Steinzeit angesiedelt ist, mit größtenteils unbekannten Schauspielern. Das heißt, man kann schön Budget sparen und kann dafür ordentlich Effekte draufklotzen. 105 Millionen Dollar ist jetzt auch nicht gerade wenig.
Mhm.
Und rausgekommen ist dabei, ja, so ein bisschen Karnevalsstimmung, ne?
ja, wo das Geld wieder hingeflossen ist, also vielleicht ins Catering oder so.
Ja, oder weiß ich nicht, was der Roland damit macht.
Ja, aber nicht in die Effekte.
Nee, wobei ich die jetzt gar nicht so katastrophal fand, allerdings, wobei doch, der Säbelzahntiger ist schon übel.
Ja.
Aber, also ich hatte Roland Emmerich auch, also ich feiere Roland Emmerich nicht, aber ich habe ihn schon würde ihn schon wertschätzen als einen Filmemacher, der durchaus in der Lage ist, unterhaltsames Krawallkino zu machen und auch mit einem Steinzeitfilm hätte er ja die Chance gehabt.
Ja,
er
zeigt das ja auch. Die Idee ist ja nicht verkehrt, ne? Also wir hatten Dinosaurier, Steinzeit, vielleicht so in den 60ern immer mal in verschiedenen Versionen, dass die Steinzeit mal aufgegriffen worden ist in irgendeinem Abenteuerfilm. Aber lange Zeit dann nicht mehr und er hat es halt dann wieder mal gemacht. War eine gute Idee. Und er hat es ja auch noch mit so einem gewissen, ja, ägyptischen Kult dann verknüpft.
Ja, genau.
Oder, ja.
Also auf jeden Fall mit Hohepriesterkult.
Ja.
Ja, also dieser Film wäre gerne episch. Das schreit so aus jeder Einstellung, aus jedem Frame. Ich möchte hier ein episches Abenteuer machen, aber das ist nicht episch, was du da machst. Das ist nicht episch. Das ist, wie gesagt, das ist Karnevalsresterampe. Und dieses Abenteuer, was da erzählt wird, ist so formelhaft und austauschbar und 700 Mal schon erzählt in jeglichem Setting, was sich die Filmwelt überhaupt vorstellen kann. Dann hast du so einen scheißegalen Helden, dieser Delay, jetzt gesprochen übrigens Held, wo du dich fragst, wie kann Roland Emmerich auf die Idee kommen, so einen uncharismatischen und ja vollkommen banalen und langweiligen Typen zum Helden zu erklären. Also, Wahnsinn. Dann gibt es immer so Momente, wo man sich denkt, okay, jetzt könnte er mal richtig schön so aufdrehen. Dieses Abenteuer, wo sie halt das blauäugige Mädchen einfangen wollen, ist ja ganz nett, wenn er dann so durch verschiedene Klimazonen reist. Also die Idee ist nett.
Ja.
Da hätten es ja auch 1000 Gefahren geben können. Da hätte er ja wirklich hätte er alles raushauen können. Ist ja scheißegal, ob das historisch korrekt ist, weil wir wissen, das ist ein Roland Emmerich-Film, der kackt da eh drauf. Also da hätte wirklich jegliches Monster kommen können.
Ja.
Und dieser Säbelzahntiger, der ja schon auf dem Cover angeteasert wird als unfassbare Gefahr und auch von dieser, von, ich weiß gar nicht, wie ist die, Tick-Tick, diese Seherin aus dem Dorf,
ja,
die eine unvorstellbare Gefahr wartet da, und dann kommt halt dieser Säbelzahntiger und ist halt lieb, weil die Lee ihn rettet, und dann springt er weg und taucht nie wieder auf. Das sind alles so Sachen,
Ja, man hätte da ganz viel Creature-Feature machen können.
Ja.
Jetzt hast du da die Mammuts, dann hast du diese Strauß-ähnlichen.
Ja, die heißen Terrorvögel.
Terrorvögel, ja. Also
ja.
Säbelzahntiger, und wie du schon sagst, das ist ja völlig wurscht, ob die wirklich in dieser Epoche, dieser Zeit gelebt hätten. Du hättest da ganz viel Viecher rumkrabbeln lassen. Hättest du
ein Dino bringen können.
Ja, hättest du irgendwas Unterwassermäßiges, noch eine Riesenkrake oder irgendwas.
Ja.
Das,
oder irgendwas, was fliegt, irgendwie so, weiß ich nicht, so ein Riesenadler oder was weiß ich, Ray Harryhausen-Style-mäßig.
Ja, also
aber
die Tierpracht in diesem Reich ist mäßig. Ja, die Idee war auch gut, dass er da an Ägypten orientiertes Volk, das etwas fortgeschrittener zu scheinen sagen.
Oder so ein bisschen Maya-mäßig. Mich hat der Film ja sehr stark an so, Apokalypto erinnert.
Ja, ja. Und so Hohenpriester, der irgendwie unheimlich wirkt und dann aber letztlich eigentlich keine wirkliche Rolle mehr spielt am Schluss, sondern so schnell wie er da war, auch aus dem Weg geräumt wird. Und ich damals ja, ich kann mich erinnern, ich habe im Kino ja gehofft, Roland Emmerich macht jetzt noch einen Twist und es sind Außerirdische. Hätte ich an dieser Stelle ja sogar noch cool gefunden, wenn jetzt
ja,
diese Pyramidenbauer irgendwelche Außerirdischen sind. Ja. Hätte ich geil gefunden, aber war nix. Dann trampeln die Mammuts los, Riesenmassenszenen, paar schick fotografierte Bilder noch und dann.
Also das muss man sagen, so die Landschaftsaufnahmen und so, das hat Roland Emmerich einfach drauf. Also die sind schon sehr gut. Hat echt ein paar schöne Einstellungen, aber der Rest ist halt einfach, also das Abenteuer hat kein Abenteuer-Feeling. Die Protagonisten sind einem scheißegal.
Ja.
Also, was da an Kreativität in den Film geflossen ist, ich würde sagen, das war sehr, sehr wenig.
Ja, und Bin ich immer verwundert, wie jemand eben wie Roland Emmerich, dass er das selber nicht merkt oder keine Ahnung, und dass da überhaupt Warner Bros. Dann so viel springen lässt letztlich. Ich meine, die müssen ja eigentlich auch die Drehbücher lesen.
Ja.
Dass sich da keiner wundert, Alter, jetzt hier ist aber echt mäßig.
Ja, aber war ja ein Erfolg, der Film.
Ja, das ist aber auch wieder was mich dann an Roland Emmerich letztlich fasziniert. Er dreht ja immer noch. Er dreht so einen Scheiß wie Midway. Den hast du ja, glaube ich, noch nicht gesehen, oder?
Den habe ich gesehen.
Hast du gesehen?
Ja.
Ja. Und scheint ja wirklich noch Kohle irgendwie
für seinen Moonfall da, ne?
Ja, zu bekommen, ja. Hat aber ja, da scheint ja absolute Narrenfreiheit nach wie vor zu haben.
Ja, also das ist immer noch der Regisseur, der irgendwie Independence Day gemacht hat, ne?
Ja, also.
Und Independence Day ist, glaube ich, echt ein Heiligtum.
Ja, und das heißt Deutscher auch, ne?
Also, ja, klar. Das war ja immer das Beeindruckende an Roland Emmerich, dass er als Deutscher patriotischer sein konnte als die Amerikaner. Das lieben die natürlich. Und man muss halt auch dazu sagen, also Independence Day gehört einfach zu den einflussreichsten und wichtigsten Blockbustern aller Zeiten. Ja. Wenn es diesen Film nicht gegeben hätte, würde das Blockbuster-Kino heute anders aussehen. Und man muss ja auch dazu sagen, auch wenn er jetzt zuletzt Flops hatte, Midway oder auch White House Down und ich weiß gar nicht, der zweite Independence Day ist natürlich auch unter den Erwartungen geblieben, aber ich glaube, da war das Einspielergebnis sogar noch okay. Er hat halt keinen Knaller mehr gehabt seit 2012. Aber ich glaube, der Roland Emmerich ist wirklich ein Regisseur, der sich noch aussuchen darf, was er machen will und auch das entsprechende Geld kriegt. Das betonte er ja auch immer in Interviews, dass ihm das wichtig ist, dass er viel Geld zur Verfügung hat. In 10.000 BC hatte er viel Geld zur Verfügung, hat es aber leider nicht genutzt. Dieser Film hätte auch 30 Millionen Euro kosten können.
Dann hat er ja dieser Harald Kloser ist ja jetzt dann immer beteiligt gewesen an seinen Filmen. Da hat er, glaube ich, sogar mit einem Drehbuch gearbeitet, wenn ich mich jetzt nicht
recht. Ja, und der Harald Kloser war, glaube ich, auch bei der Musik verantwortlich.
Ja, der ist auch Komponist und ausführender Produzent war er, glaube ich, auch bei 10.000 BC.
Ja.
Also mit dem dreht er jetzt immer wegen so sein Ding und aber so richtig den kreativen Input geben die sich offensichtlich nicht.
Nein. Mit wem ist der Roland Emmerich eigentlich zusammen? Ist der mit dem Harald?
Nein. Der hat, glaube ich, einen Jungen, ganz jungen.
Ah ja, Oma de Soto.
Ja.
33 Jahre jünger. Okay. Ja, schmecken lassen. ja, ich weiß nicht, ob du diese Geschichten kennst. Kennst du Bret Easton Ellis?
Nee.
Das ist der Autor zum Beispiel von American Psycho.
Ach ja, ja, gut.
Ja, okay. Bret Easton Ellis.
Ja, habe ich aber nie groß damit befasst.
Und der hat ja auch immer Podcasts und der hat wohl auch mal gesagt, das ist wohl in Hollywood ganz große pädophilen Ringe und Feiern gibt und der Roland Emmerich soll da wohl auch des Öfteren Gast gewesen sein, also der sich wirklich jüngere Männer oder Jungs da ausgesucht hat und seitdem ich das gehört habe, ich weiß nicht, wie viel Wahrheit da in den Worten steckt, ich halte Bret Easton Ellis nicht für einen Laberkopf. Seitdem ist das immer so ein bisschen komisch.
Also Roland Emmerich macht ja immer einen sympathischen Eindruck, schon immer.
Ja, ja.
Gut, er ist homosexuell. Hat
das
er
heißt
ja
nichts.
Relativ spät, glaube ich, bekannt gegeben.
Mhm.
Also in den 90ern wusste ich es noch nicht. Ich glaube, das kam dann erst mit der Zeit. Aber ich finde ich dann doch immer, wenn du so die Leute siehst und dann kommt da irgendwas raus und wenn der jetzt da auch noch auf solchen Partys rumstreunert, wusste ich jetzt bis jetzt noch nicht. Ne? Das ist mir gerade was Neues erzählt, aber ja. Also gut, sein Mann ist ja wohl volljährig.
Ja. Also der ist über 20, ist ja, aber trotzdem.
Ja, es ist okay dann, ne? Aber schon allein immer die Vorstellung, dass die da irgendwo auf solchen Partys da rumlungern.
Ja, es ist so ein bisschen.
Finde ich dann.
Aber das hat jetzt hier erstmal. Ja. Also wollte ich nur mal anmerken, aber wie gesagt, der Roland, ich werde mir auch immer noch weiterhin alle Roland Emmerich-Filme angucken, weil es kann halt immer noch mal was Geiles kommen, so, ne?
Ja.
Und aber wie gesagt, 10.000 BC. ist, glaube ich, sein schwächster neben dem zweiten Independence Day.
Ja.
Würde ich sagen. Midway fand ich marginal besser.
Ja.
Wobei der echt hässlich war. Eieiei, sah der scheiße aus.
Midway?
Ja.
Das ist mehr als ein anderes Thema.
Ja, und wie gesagt, also Apokalypto von Mel Gibson ist ein Jahr vorher erschienen und hat ja eine relativ ähnliche Geschichte, so die Verschleppung von einem Dorf hin zu einer, in Anführungsstrichen, Hochkultur, wo ein Hohepriester Menschenopfer darlegt und versklavt. Dem Unterschied, dass Apokalypto, von dem ich ja aufgrund seines Inhalts kein großer Fan bin, aber als Abenteuerfilm und Actionfilm halt total reinhaut.
Ja. Ne? Man macht er auf jeden Fall.
Aber das, was Roland da gemacht hat, bin ich schon enttäuscht. Ja. Da bin ich auch ein bisschen erschrocken gewesen, wie billig und vorhersehbar und schmucklos und unkreativ unser Spielbergle da zu Werke geschritten ist.
Spielbergle, ja.
Unser Spielbergle.
Ja, ich hätte einfach mehr erwartet. Hätte eine gute Sause werden können in der Steinzeit. Ja. Vielleicht mit Alien Power dann am Schluss.
Aber, ja, oder einfach mit mehr Monster Power.
Ja, Mauer, ja, auch Monster Power. Aber nee, also ich war wieder mal erschüttert und ich weiß, warum ich mich 2008 im Kino so gefühlt habe und das ist. Es kann Roland Emmerich eigentlich besser. Kann er besser. Viel, viel besser. Naja.
Ist einfach so. Okay, kommen wir zur Bewertung, oder?
Ja.
Ich fange an. Säbelzahn. Was geben wir denn mal? Ertrinkenden Säbelzahntigern.
Ja.
Ich würde dem Film 2 von 10 ertrinkenden Säbelzahntigern geben und sage, der Film ist schlecht, schlecht.
Gut. Ich gebe noch 3 absaufende Säbelzahntiger, aber er ist echt schlecht, schlecht. Ja, schlecht, schlecht.
Gut, Carlo, dann würde ich sagen,
sind wir wieder mal am Ende. Und
so ist es. Im Eiltempo irgendwie, ne?
Ja.
Wir müssen noch lernen, ruhiger zu werden.
Ja, na gut. Wir haben heute schon viel geredet, was diese Filme auch hergeben, ne?
Ja.
Okay. Ja, es war mir aber wie immer ein Vergnügen mit dir. Ne?
Ja, es ist immer sehr schön mit dir, Carlo.
Okay, dann verabschieden wir uns. Ich verabschiede mich da draußen bei euch. Will euch natürlich nicht verheimlichen, wo ihr uns hören könnt. Natürlich auf der Movie Break Website direkt. Aber auch bei YouTube, bei Spotify, bei Deezer, iTunes und Podigee.
Wow.
Müsste passen, ne?
Müsste passen.
Also, danke fürs Zuhören. Danke, Pascal. Und die letzten Worte gehören dir.
Ja, ich bedanke mich natürlich auch wieder bei dir, Carlo. Es war mir ein großes Vergnügen, diese 3 Filme mal wieder zu sehen. Und ja, das nächste Mal gibt es die Jubiläumsfolge. Da ist der Stu wieder da. Da haben wir auch 2 Schmankerl schon ausgesucht. Also da könnt ihr auf einiges gespannt sein. Genau, und das wird auch die erste Ausgabe aus Berlin. Also erwartet da mal ruhig einen neuen Pascal, einen entfesselten Pascal.
Einen schwer betrunkenen.
Unter anderem.
Ja.
Genau. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören, danke Carlo fürs Moderieren und danke für deine Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Adios.